Ein Mann kam einmal zu dem berühmten jüdischen Gelehrten Schamai und wollte wissen, was das Wesen des Judentums sei. Aber der Mann hatte eine besondere Forderung. Der Rabbi hätte genau so lange Zeit für seine Antwort, wie der Mann auf einem Bein stehen könne. Schamai war erbost. Mit Stockschlägen trieb er diesen Mann raus, der so frech forderte, das Judentum auf so kurze Sätze verkürzen zu wollen. Aber der Mann gab nicht auf. Er ging zu dem anderen jüdischen Gelehrten, der in hohem Ansehen in dieser Zeit stand, zu Hillel und sagte wieder: Erkläre mir das Judentum, aber du hast genau so lange Zeit, wie ich auf einem Bein stehen kann. Und die Antwort Hillels erfüllte diese Anforderung. Mal sehen, ob ich es jetzt hinkriege. Was dir nicht lieb ist, das tu auch deinen Nächsten nicht. Ja, okay, ich habe es nicht hingekriegt. Aber der Mann konnte es. Das ist die ganze Tora und alles andere ist Erläuterung. Geh hin und lerne sie. Das ist eine Forderung, die kennen wir von einem anderen Menschen, der ein bisschen vor Schamai und Hillel gelebt hat, und zwar Jesus von Nazareth. Auch er hat einmal zusammengefasst, ich zitiere sinngemäß: Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Grob zusammengefasst ist das alles, was du wissen musst. All diejenigen, die jetzt eine lange Ausführung zur Bergpredigt erwarten, muss ich leider enttäuschen. Aber alle, die jetzt befürchtet haben, wieder einmal diese wohlbekannten Worte aus dem Matthäusevangelium mit erhobenem Zeigefinger vorgetragen zu bekommen, dürfen beruhigt aufatmen. Die Bibel hat weit mehr zu diesem Thema zu bieten als nur die Predigt Jesu. Aber auch diese anderen Stellen sind sehr fordernd. Vor einiger Zeit habe ich euch schon einmal etwas über die Liebe erzählt. Damals habe ich nur über die erste Hälfte des Doppelgebotes gesprochen. Aber die zweite Hälfte ist ja genauso wichtig. Denn Jesus hat ja selbst gesagt, dass Gottes und Menschenliebe zusammen das höchste Gebot bilden. Deshalb dürft ihr zusammen mit mir noch einmal Mose bei seiner Abschiedsrede zuhören. Wieder stehen wir im Geiste mit Israel gemeinsam am Jordan. Das Volk war damals aus Ägypten ausgebrochen und hatte die Jahre der Wüstenwanderung hinter sich gebracht. Man müsste nur noch dieses Flüsschen überqueren und wäre endlich im verheißenen Land, in dem doch Milch und Honig fließen sollen. Jahrzehnte der Wanderung hätten ein Ende gefunden und das Versprechen, das Gott gut ein halbes Millennium zuvor Abraham gegeben hatte, wäre erfüllt. Doch da lässt Moses sie anhalten. Er hält diese lange Abschiedspredigt, welche wir fünftes Buch Mose nennen. Und dabei kommt er auch auf die Nächstenliebe zu sprechen. Ich lese also aus fünftem Buch Mose, Kapitel 10, die Verse 12 bis 19. Nun aber, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, schon von dir, außer dass du deinem Herrn, dein Gott, Ehrfurcht entgegenbringst, auf seinen Wegen gehst, ihn liebst und dem Herrn, dein Gott, dienst, mit deinem ganzen Wesen und mit deinem ganzen Herzen, damit du die Gebote des Herrn und seine Satzung bewahrst, welche ich dir heute gebiete, damit es dir gut geht. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und der Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist. Dennoch hing der Herr nur an deinen Vätern, indem er sie liebte und ihren Samen nach ihnen erwählte. Er erwählte sie aus allen Nationen, wie an diesem Tag ersichtlich ist. Und darum beschneidet die Vorhaut eures Herzens und euren Nacken dürft ihr nicht länger verhärten, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, allmächtige, ehrfurchtgebietende Gott, der nicht parteiisch ist, noch Bestechung annimmt. Er handelt gerecht an Waise und Witwe und liebt den Fremdling, indem er ihm Brot und Mantel gibt. Und darum sollt auch ihr den Fremdling lieben, denn ihr seid selbst Fremdlinge in Ägypten gewesen. Es ist schon erstaunlich, was alles in diese paar kurzen Sätze reingepackt ist. Israel wird auf die eigene Geschichte verwiesen, bekommt den Herrn in all seiner Größe vor Augen gemalt und gleichzeitig so im Vorbeigehen eine Art Minimalethik in die Hand gedrückt. So oft sich das Volk auch beschwert haben mag, dass die Forderungen Gottes schwer und unerträglich sein mögen, so oft lässt er ihnen aber dennoch sagen, was ich fordere, ist nicht viel. Die ersten Worte erinnern nicht von ungefähr an den Propheten Micha, der in ähnlicher Weise sagen wird, es ist dir gesagt, Mensch, was der Herr fordert. Quasi mit einem Fuß im verheißenen Land wird Israel an das erinnert, was der Herr von seinem Volk will. Sie sollen sich an seine Gebote halten, welche niemand anders als Gott selbst vorlebt. So wie er unparteiisch ist und sich nicht bestechen lässt, so soll auch sein Volk sein. Wie er sich derjenigen annimmt, welche am Rande der Gesellschaft stehen, so sollen es auch die Israeliten tun. Die Waisen, die Witwen, die Fremdlinge. Das sind diejenigen, die mehr oder minder außerhalb der sozialen Netzwerke stehen, welche den Einzelnen schützen und stützen sollen. Ohne den Beistand der Eltern bzw. der Unterstützung des Ehemannes standen Witwen und Waisen ohne alles da, ohne Verdienst, ohne Rechte, ohne familiäre Bezugspunkte. Sie standen weit am Rande der Gesellschaft, die sich um die Familienverbände herum gruppiert. Schlechter mag es nur der Fremdling erwischt haben. Mit diesem Wort werden diejenigen bezeichnet, die aus ihrem eigenen Land, aus welchem Grund auch immer, vertrieben wurden und sich nun ohne wirkliche Rechte und auf die Toleranz der einheimischen Nachbarn angewiesen in einem unbekannten Land niederlassen müssen. Vielleicht war es ein Krieg, der diesen Fremdling vertrieben hat. Vielleicht war er auf der Flucht vor einem Feind, wurde irgendwie Unrecht angetan. Vielleicht hat er sich auch ohne wirkliche Notlage aus rein wirtschaftlichen Überlegungen heraus in das neue Land aufgemacht. Der alte Orient hält seinen Herrschern durch all die Jahrhunderte und Kulturen vor, du, o König, bist dafür zuständig, dass die Witwe und die Waise geschützt und versorgt sind. Und das fordert hier Mose nun von allen Israeliten, egal ob reich oder arm. Die am Rande Stehenden sind der Gesellschaft anbefohlen. Dem Volk, welches gerade erst der Sklaverei in einem fremden Land entronnen war, wird gesagt, kümmert euch um die Fremden. Die ehemaligen Knechte Ägyptens sollen es auch hier Gott gleich tun und sich derer annehmen, die in ihrem eigenen Land fremd sein werden. Denn der Herr liebt diese Leute. Sie mögen zwar eigentlich keine wirklichen Bürger sein, die keine oder nur einen geringen Rechtsschutz besitzen, aber dennoch, oder besser, gerade deswegen, liebt sie der Gott der Götter und der Herr der Herren und versorgt sie mit dem, was sie brauchen. Der allmächtige Schöpfer umsorgt Witwen, Waisen und Fremdlinge mit Nahrung und Kleidung. Die Israeliten sind nicht einfach dazu aufgefordert, den sozial Isolierten mit einem gewissen Wohlwollen zu begegnen. Vielmehr sollen sie aktiv für deren Wohlergehen sorgen. Braucht ein Fremdling Nahrung, sollen sie ihm welche geben. Benötigt eine Witwe rechtlichen Beistand, soll man ihr helfen. Die Liebe zum Fremden oder allgemeiner formuliert die Nächstenliebe erschöpft sich nicht darin, dass der Israelit keine Abneigung gegen andere schürt. Nein, er ist angehalten, dort konkret zu helfen, wo er helfen kann. Jetzt dürfen wir mal kollektiv durchatmen, denn wir stehen ja nicht wirklich mit dem Volk Israel an dem Jordan und kriegen diese Forderungen hingeknallt. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Auch wir sind in die Verantwortung gezogen. Wir sind vielleicht nicht am Jordan und haben keine Fremdlinge unter uns, aber trotzdem, das Ganze trifft uns doch persönlich. Es ist ja schön und gut zu wissen, dass es vor mehreren hundert Jahren diese Forderung für ein kleines Volk an der Mittelmeerküste gab. Aber für uns, die wir uns in die Nachfolge Jesu stellen, hat das nicht über den reinen Informationsgehalt hinaus Konsequenzen? Ich finde die zweite Strophe aus dem Lied, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, fasst diesen Gedanken gut zusammen. Wenn unsere Liebe nicht mehr ist als ein Gefühl, reserviert für besondere Stunden und nicht treibende Kraft unseres Lebens wird, ist sie tot und schlägt tödliche Wunden. Denn wir sehen uns nicht nur mit einer zeitlichen Distanz mit diesem Text konfrontiert und betrachten ihn aus historischem Interesse. Nein, wir rechnen ihn unseren heiligen Schriften zu. Dieser Text, der Israel auffordert, sich der Fremdlinge anzunehmen, wird so unmittelbar für uns fordernd. Fremdlinge gibt es auch bei uns noch genügend. Wir nennen sie nur anders. Denn was sind die Fremdlinge von einst anders als unsere modernen Asylbewerber? Der Heimat aus unterschiedlichsten Gründen entrissen, entwurzelt und von der Familie getrennt, versuchen sie sich in einem fremden Land ein neues Leben aufzubauen. Ähnlich wie die Fremdlinge damals stehen diese Flüchtlinge von heute auch so leicht links außerhalb von der Gesellschaft. Wie schnell das Aufenthaltsrecht entzogen werden kann, hat wohl jeder schon einmal mitbekommen. Auch wenn sie sich in die Gesellschaft eingliedern wollen und gerne Arbeit annehmen würden, wirklich erlaubt ist es ihnen leider nicht. Sie sind auf das Wohlwollen eines Staates angewiesen, der sich nur unwillig mit ihnen befasst. Der Berührungspunkt zu unserer Gegenwart, ihr habt es ja schon erraten, ist also, wie sich Israel der Fremdlinge annehmen sollte, so sind wir, hier und heute, ganz konkret und persönlich dazu aufgefordert, uns der Rechtslosen unter uns anzunehmen. Hilfe für die Flüchtlinge, die in lokalen Unterkünften mehr verweilen, denn leben dürfen, ist das Gebot, welches uns Mose durch den Nebel der Zeit hindurch zuruft. Und das heißt nicht einfach, auch wenn es das einschließen kann, dass wir ins Portemonnaie greifen und ein paar Münzen in den Klingelbeutel werfen. Die Nächstenliebe ist konkreter als das. Im Predigttext steht ja nicht, der Herr liebt den Fremdling, indem er ihm alle paar Wochen ein paar kleine Münzen zukommen lässt, sondern er liebt den Fremdling, indem er ihm Brot und Mantel gibt. Das heißt, in die jeweilige Situation hinein gibt der Herr das, was benötigt wird. Und unsere Fremdlinge sollen wir ja auch nicht mit einer kleinen Spende abspeisen. Es geht um mehr als das. Es geht darum, die Außenstehenden in die Gesellschaft hineinzunehmen, Gemeinschaft zu haben, im alltäglichen Chaos behilflich zu sein, da zu sein. Die Nächstenliebe, das bisschen, was Gott von uns fordert, ist ganz konkret und individuell. Das kann ein Gespräch mit einem Vertriebenen sein, der von seiner Familie getrennt ist und ansonsten niemanden mehr zum Sprechen hat. Oder Unterstützung dabei, durch das Wirrwarr der verschiedenen Behörden hindurchzukommen. Manch einer wird sich freuen, wenn er diese komischen Laute, die wir von uns geben, in seine Sprache übersetzt bekommt. Vielleicht kannst du persönlich ja gerade lieben, indem du jemanden hilfst, die deutsche Sprache zu erlernen. Hast du schon mal versucht, mit den Entwurzelten zusammen einfach ein Spiel zu spielen, Kaffee zu trinken, sie einzuladen? Eigentlich muss ich sagen, haben wir schon mal versucht, haben wir schon mal getan. Denn ich kann mich nicht ausnehmen. Es ist so leicht, sich zu beruhigen, sich vorzuhalten, es gibt ja genügend, die schon was tun. Wir haben ja so viel schon getan. Oder eine gelegentliche Spende zu geben, um das Gewissen zu beruhigen. Vielleicht könnte man ja sogar die nächste Kleiderspende dafür benutzen, dieses lästige Hemd loszuwerden, das man mal in völliger Umnachtung gekauft haben muss und das man nie tragen wird. Das ist nicht die nächste Liebe, die Gott von uns will. Wir sollen uns wirklich auf den anderen einlassen, schauen, wo und wie er unsere Hilfe brauchen kann und ihn nicht einfach mit ein paar Euro bewerfen, damit die kleine nervige Stimme namens Gewissen für kurze Zeit schweigt. Und wenn wir ehrlich sind, verlangt Gott wirklich keine übermenschlichen Anstrengungen von uns. Ein freundliches Wort an einen einsamen Menschen, eine Jacke für einen Frierenden, Gemeinschaft mit den Ausgestoßenen und Vertriebenen. Jedem von uns sind Gaben und Talente gegeben, die er nutzen kann, darf, soll. Der eine hilft vielleicht am besten, indem er einen Asylbewerber durch das Chaos eines deutschen Supermarktes leitet. Eine andere, indem sie mit vereinsamten Menschen Spiele spielt. Wieder andere werden allein schon durch bloßes Zuhören helfen können, die Nöte und Ängste zu mildern. Wir sollten diese Ausdrucksform einer tätigen Liebe am Nächsten nicht unterschätzen. Der Herr Jesus ist uns auch darin wieder mal das beste Beispiel. Viele Wunder werden uns von ihm berichtet. Von Brotvermehrung und Totenerweckung, vom Wandeln auf dem Wasser und Sturmstillung, von Heilung und Dämonenaustreibung lesen wir. Und er selbst? Er wischt das alles beiseite. Ach, die Wunder, ihr werdet auch Größeres vollbringen. Was ihm wirklich wichtig war und was sich als roter Faden durch die ganzen Evangelien zieht, ist etwas anderes. Er hatte Gemeinschaft. Er speiste mit den sprichwörtlichen Dirnen und Sündern und hatte, unvorstellbar für unsere manchmal so leblosen Jesusbilder, auch einfach eine gute Zeit mit ihnen. Denn Menschenliebe ist eben auch Gemeinschaft. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Das kann ebenso gut heißen, ein gemeinsames Kaffeetrinken abzuhalten, wie finanzielle Unterstützung zu geben. In Abwandlung des bereits erwähnten Propheten Micha ließ es sich also sagen, es ist dir gesagt, Christenmensch, was gut ist und der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe zu üben und so dem Fremdling zu helfen, wie du kannst. Amen.